Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den achtspurigsten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und wir reden heute über Octopath Traveler. Das habt ihr vielleicht schon gesehen oder rausgehört und ich kann mir keinen besseren Gast heute vorstellen als der Gast, der heute zu Gast ist. Jetzt habe ich oft Gast gesagt.
Guten Morgen, Gregor. Das ist vollkommen in Ordnung. Also ich hätte fast gedacht, dass es eventuell noch mal ein bisschen idealer geht, wenn du 7 andere Leute noch dazu hättest, dass 8 durcheinander quatschen. Ja. Dann würde man dem Spiel dann entsprechend gerecht werden. Aber vielen Dank natürlich, dass du gerade in der Hinsicht noch mal an mich gedacht hast. Wenn es irgendwie um Rollenspiele geht, dann habe ich mehr als genug zu quatschen und da bin ich gerne bei euch mal dabei.
Ich habe ungelogen, habe ich mir echt überlegt, ob ich so ein Konzept mache, ob ich quasi 8 verschiedene Meinungen einhole, also 7 Gäste einlade. Ich habe es einmal probiert bei Super Smash. Das kann man ja auch zu 8 spielen. Und da habe ich gesagt, da lade ich 8 Leute ein. Dann waren wir irgendwie im Endeffekt 6, weil Leute abgesagt haben und das war die Vollkatastrophe. Das ging überhaupt gar nicht mehr. Weil ich auch selber als Moderator gar nicht mehr wusste, wer sagt denn jetzt eigentlich noch was? Und das war eine Katastrophe. Deswegen habe ich gesagt, wenn, dann fange ich 8 Meinungen an. Aber dann habe ich gedacht, Gregor redet für 8 Leute, das passt auch.
Ja, das stimmt schon. Ich glaube, du kannst sowas auch, ja klar, ne, du kannst mit mehreren Leuten schon mal eine Gesprächsrunde machen, aber wenn es dann sowas über Skype oder andere also wo man sich nicht direkt gegenüber Aufzeichnungsmöglichkeiten ist, dann kannst du ja auch nicht vernünftig ein Gespräch leiten und so weiter. Ne? Ich hätte fast knallhart eher so, ich bin ja mehr so der so Störer oder Kunst so ein wenig. Ne? Wenn es darum geht, hey Gregor, mach ein Social Eating, dann mache ich eine 30 Minuten Simpsons-Referenz draus. Ne? Oder wenn es jetzt hier so wäre, da hätte ich einfach 8 Leute knallhart eine Stunde lang durcheinander sprechen lassen. Na, einfach so für die
alle
Kunden.
Spuren übereinander legen,
alle Spuren übereinander, da vielleicht nochmal, keine Ahnung, Yoko Ono singt nochmal im Hintergrund. Und also einfach, wäre nicht lustig zum Anhören, aber ich hatte meinen Spaß.
Und das würde ja auch zum Spiel passen, wenn alle 8 Leute was reden, was nichts miteinander zu tun hat. Aber wir greifen vor.
Ja,
fangen wir ganz, ganz vorne an. Dich muss man, glaube ich, gar nicht mehr groß vorstellen. Dich kennt man natürlich als affiner Podcast-Hörer, als Podcaster der ersten Stunde. Du lädst ja auch gerade wieder die Plauschangriff Classics neu hoch, was, glaube ich, viele Leute sehr freut, auch aus unserer Community.
Genau, das war so ein Anliegen, was ich seit längerer Zeit hatte. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin der Gregor Katius, hauptsächlich bei Rocket Beans momentan unterwegs. Aber seit Game One-Zeiten hatte ich damals den Plauschangriff-Podcast gestartet. Und da konnte ich mich leider in den letzten Monaten nicht mehr so vermehrt darum kümmern, weil ich da viel um die Ohren hatte. Und darüber hinaus, Game One wurde ja Ende 2014 eingestellt. Die ganzen Plauschangriff-Podcasts, die wir bis dahin gemacht haben, knapp 130, 140 Stück, die sind natürlich nicht mehr online gewesen und es gab keine Anlaufstelle mehr und da konnte ich zum Glück in den letzten Monaten das so weit klären, dass ich jetzt eine Anlaufstelle unter plauschangriff.de haben kann, wo ich nicht nur alle neuen Podcasts verlinke, sondern da auch nach und nach die guten alten Klassiker seit 2009 wieder anbieten kann, weil da kriege ich immer regelmäßig Anfragen. Ist auch ein bisschen schade, wenn der Stuff, du redest einmal vielleicht über Sommerblockbuster, ne? Und das hält auch noch ein paar Jahre länger, deshalb bin ich da momentan gerade aktiv drin und ansonsten kann man mich bei YouTube finden unter gregs-rpgheaven.de. Da mache ich häufiger pro Woche mal schöne Videos, viel über Rollenspiele, aber auch über anderen Krimskrams. Man kann mich aktuell ganz frisch über Patreon mittlerweile unterstützen. Ich wollte es auch mal austesten und mal sehen, ob ich da meinem YouTube-Werk ein bisschen was Gutes tun kann unter patreon.com/rpgheaven.
Ja, kann ich sehr empfehlen. Patreon ist toll.
Funktioniert das gut für euch?
Ja, super. Also ich bin total begeistert, weil das uns das einfach halt ermöglicht, unabhängig zu bleiben und eben die Sachen zu besprechen und die Sachen umzusetzen, die uns halt gefallen und die uns interessieren und wir eben halt nicht von Klickzahlen oder Sponsoren abhängig sind.
Ja, das ist vor allem auch, also Richtung YouTube, da können wir wahrscheinlich nochmal einen extra Podcast und so weiter aufmachen, aber seitdem da die ganze, wie haben Sie es so schön genannt, Adpocalypse gewesen ist, selbst mit den Klickzahlen und ich habe jetzt nicht allzu riesige Klickzahlen verglichen jetzt mit den großen Let's Playern oder so, aber bei manchen Reviews, da sind schon ein paar gute Sachen dabei, also was so geklickt wird. Letzten Endes ist es nichts, was monetär dann dabei drumherum kommt, ne? Und seitdem diese Adpocalypse ist, wohl auch nicht mehr viel bewerbungsmäßig da ist, muss man es eigentlich fast aus Spaß an der Freude machen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, nur wenn du Arbeit ablieferst, ne? Und dich da auch gerne dann vernünftig konzentrieren möchtest und nicht sagen willst, hey, ich hole mir noch Sponsor XY ins Boot oder es wird präsentiert von Holsten. Das muss nehmen. Lieber schöne, ungefilterte Meinung und dann von den Leuten supportet, die auch gerne das hören wollen.
Genau. So, wir reden heute über Octopath Traveler, ein Rollenspiel, hast du ja schon gesagt. Die Fakten kurz vorweg, es ist ein exklusives Switch-Spiel momentan, wurde von Nintendo gepublished, wurde von Square Enix mitentwickelt und ist von den Machern, die für Bravely Default, für die Bravely-Serie zuständig waren. Mhm. Und ist eine sehr interessante Mischung. Optisch erinnert es ein wenig zumindest an die Retro-Schiene, also an die früheren Final Fantasy, wo eben ganz klassisch eben auch die Pixel-Charaktere links stehen, die Monster rechts, in dem Fall hier andersrum, und man rundenbasierte Kämpfe erlebt und eine pixelige Oberwelt hat. Aber Octopath Traveler war ja auch schon in den Demos, die jetzt im Vorfeld released wurden, sofort augenscheinlich, dass es nicht ganz ein klassischer Pixel-JRPG-Titel sein wird, sondern sehr modern irgendwie auch auf seine Art daherkommt.
Klar, das muss es, glaube ich, heutzutage auch sein. Also Nostalgie ist natürlich ein sehr, sehr starker Faktor. Und sowas bringt noch mal Leute heran, die seit langer Zeit sowas nicht gesehen haben. Übrigens, die alten Final Fantasies, du hattest tatsächlich, da war es genauso wie bei Octopath Traveler, rechts die Party und links die Gegner. Im Speziellen sogar, das haben ja auch die Entwickler dann gesagt, wie du auch schon erwähnt hast, die teilweise bei Bravely Default dabei waren, die jetzt ihr eigenes Ding so mal ein bisschen gemacht haben, die haben sich sowas wie Final Fantasy VI als Vorbild genommen. Das merkt man auch in der Art, wie die Pixelfiguren gestaltet sind, wo ich auch erstmal drüber nachdenken muss. Im Moment, wenn ich gegen Bosse kämpfe, sind die einfach mal 15 Meter groß im Vergleich? Nein, es war einfach so, wurde es früher dargestellt, dass du mehr Details zeigen kannst. Aber rein optisch ist es wirklich so eine Art Liebesbrief daran, wie vielleicht eine alternative Realität der 3D-Grafik dann abgegangen wäre. Ne? Also als wenn es nicht vielleicht, wenn die Polygone nicht durchgestartet werden und auf einmal die Pixel-Optik in die Tiefe gegangen wäre. So wirkt das ein klein wenig auf mich. Inhaltlich haben sich aber etliche neue Sachen überlegt und es fühlt sich tatsächlich auch ziemlich frisch an, sodass man mehr was davon hat, wenn man nicht nur unbedingt auf den Stil steht.
Genau, also Liebesbrief beschreibt es, glaube ich, ganz gut, weil es ist natürlich ein modernes 3D-Spiel mit Pixel-Sprites, die, wie du schon angedeutet hast, in die Tiefe gehen und die Entwickler übertreiben das ja wirklich maßlos.
Ja, sieht aber auch Oberwelt, ganz geil aus, ne?
Es ist Hammer. Also die Oberwelt kann man sich, wenn man jetzt kein Bild vor Augen hat, schwer zu beschreiben. Es ist eine 3D-Welt, also du siehst auch wirklich, dass die Pixel so fast schon so ein bisschen voxelartig irgendwie wirklich 3D-Objekte sind, aber alles hat immer noch diesen Pixel-Charakter. Und diese Kameraeinstellung ist wie bei dem Intro von Sherlock, also so dieses Tilt-Shift. Vorne und hinten mega blurrig ist, du hast mega viel Lens-Flare-Effekte, das Wasser reflektiert, du hast auch so Baum, Blätter, die pixelig im Wind wabern, was früher so gar nicht möglich gewesen wäre auf einer 16- oder 8-Bit-Konsole.
Ja,
und du hast diese Tilt-Shift, diese Unschärfe, dass alles so verkleinert, vergrößert, irgendwie komisch dargestellt wird.
Ja, ich weiß nicht, ob damit vielleicht irgendwas kaschiert werden soll, weil das ist schon eine bestimmte Technik, die hier aufgemacht wird. Ich weiß nicht genau, wie die das dann hingekommen haben, dass es wirklich perspektivisch so gut ausschaut. Ne? Also ich finde, sie haben echt ein gutes Mittel gefunden und ich denke mal, dass hat es auch fast schon gebraucht. Ich hätte vielleicht mit ein bisschen weniger Unschärfe leben können, aber das ist es auch, dass sie eben alles volle Pulle draufknallen, dass du sozusagen abgelenkt wirst. Auch zum Beispiel so Kleinigkeiten, die dir nicht auffallen, dass über der Location du siehst, dass da Wolken rübergehen, ne? Und dann realistisch Schattenwurf auf den Charakteren drauf ist. Ein bisschen sowas, hast du das Wind Waker Remake auf der Wii U gespielt? Und da hat man zum Beispiel, da war ich mir auch nicht ganz sicher, was ich davon denken soll, das hatte auf dem GameCube ja ein ganz bestimmtes Lichtmodell, aber sobald die diese Comic-Optik draufgepackt haben, die bewusst ja mit sehr so harten Kanten und mit dem Schatten gearbeitet hat, da ist auf einmal ein realistisches Schatten- und Lichtmodell draufgekommen, was das Ganze wieder komplett anders hat aussehen lassen und die Stimmung verändert hat. Na? Und hier denke ich einfach, ist es mal, hey, lass uns gucken, wie wir so einen schönen Retro-Stil machen können, aber wir müssen auch ein Spiel aus dem Jahr 2018 machen. Und irgendwie, es ist das 3D-Spiel der alternativen Zukunft.
Ja, absolut. Also die Entwickler selbst nennen es HD2D, was auch immer das bedeuten
soll. Was auch immer das heißt.
Aber gut, lassen wir ihnen. Auf jeden Fall ist es sehr unique. Also es ist auf jeden Fall ein sehr eigenwilliger Stil, der sicherlich nicht jedem und jeder gefallen wird. Aber mich hat er zumindest interessiert und angesprochen, weil es halt wirklich was macht, was man so noch nicht gesehen hat. Und diesen Retro-Charme einfach auch cool einfängt. Also wie du schon gesagt hast, mit diesen Feinden, die Hauptcharakter, die sind alle so in diesem eher minimalistischen Pixel-Stil, mit wenig Pixeln, und dann kommen halt die Bosse und die Gegner, die hier wirklich eine große Rolle spielen und die halt 3, 4, 5, 10 mal so groß sind und dann wirklich sehr detailliert und sehr, sehr viele Pixel und Details haben, aber dafür aber auch wieder so wie früher fast keine Animationsstufen. Ja, also ich finde, sie nehmen sich einfach die Sachen raus, auf die sie Bock haben von dieser Retro-Schiene und sind da auch nicht unbedingt immer sehr durchgängig stringent.
Ja, ja, also im Detail, wenn du genau drauf hinguckst, also wenn du wirklich mal sowas wie Final Fantasy VI daneben packst, du kriegst das Gefühl davon, wenn du Octopath Traveler siehst, aber die Figuren sind detaillierter auf jeden Fall. Die Auflösung vom SNES war ja auch nicht so riesig groß, sondern da konnte man ein bisschen mehr machen. Ein bisschen vielleicht sowas wie Shovel Knight gewesen ist, ne? Shovel Knight ist ein Spiel, was an NES-Games erinnert, von der Farbwahl und so weiter, aber es sind wesentlich mehr Details, denn es gibt Parallax-Scrolling, es gibt dies, jenes und alles. Und im direkten Vergleich denkst du, okay, das ist schon ziemlich anders, aber eigentlich, das ist das Final Fantasy VI, an das du dich erinnerst heutzutage und nicht, wie es wirklich ausgesehen hat.
Eben aber dann mit diesen ganzen Post-Production-Effekts drüber, die es damals nicht
gab. Ja, genau.
Zum Gameplay bleibt es aber sehr klassisch JRPG. Also da werden gar nicht so große Experimente gewagt, bis auf ein paar Kleinigkeiten, da kommen wir jetzt ja im Detail dazu, aber es ist ein ganz klassisches JRPG im Sinne von, du gehst, redest mit Leuten, hast verschiedene Quests, gehst in Dungeons, crawlst ein bisschen durch die Dungeons, hast Bosse, levelst auf, hast Berufe, oder? Also das sind schon so die klassischen Bestandteile aus JRPGs. Du hast Rundenkämpfe, du hast Dialoge, du hast Quests und du hast eine sehr tropische Geschichte, nenne ich es mal.
Das ist so auch ziemlich das Wichtige vor allem. Also ich kann mich erinnern, wann war das erste Mal, wo Octopath Traveler gezeigt wurde? Da hieß es ja noch Project Octopath Traveler, weil niemand nennt im Ernst ein Spiel Octopath Traveler. Ne? das war, glaube ich, als die Switch vorgestellt wurde, oder zumindest im Rahmen, da gab es irgendwie eine Handvoll Sekunden zu sehen. Und das war einer der Titel, wo die Leute gesagt haben, Moment, was sehe ich denn da gerade? Ne? Und seitdem hat er so ein bisschen Hype hinter sich her gehabt. Und das Schöne daran ist, dass der Hype mitgenommen wurde, um da traditionelle Rollenspielsachen zu machen, die du vergleichsweise wenig bekommst. Ich bin immer noch ein sehr großer Proponent von rundenbasierten Kampfsystemen, wenn sie denn stimmen und einen richtigen Ansatz finden. Persona 5 beispielsweise, ne? Das zeigt, wie man heutzutage ein dynamisches, schnelles Kampfsystem rundenbasiert machen kann, ohne dass es dem typischen Action-Gameplay dann hinterherhängt. Ansonsten finden fast alle Rollenspielhersteller heute das Maß und sagen, rundenbasiert, das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Komm, Final Fantasy 15 ist Echtzeit, kämpft fast von alleine. Final Fantasy 7 Remake wird auch Echtzeitkämpfe haben, ist zwar schön und gut, aber man sollte die Vorteile eines schnellen, fixen und anspruchsvollen, rundenbasierten Kampfsystems nicht außer Acht lassen. Und das finde ich schön, dass gerade darauf der Fokus gepackt wurde und dafür leider der andere Rest so ein bisschen hinterherhängen muss.
Ja, also ich war das auch, der Hauptfaktor, der mich hier interessiert hat, war neben dieser kuriosen Optik auch wirklich, dass es eben klassisch Rundentaktikkämpfe sind, was ich sehr mag einfach. Also ich genieße das total, dann auch entscheiden und ein bisschen grübeln zu können, nehme ich jetzt die Blitzattacke oder mache ich jetzt das hier, wie viel hat der, und dann auch einfach mal kurz Zeit dazwischen habe. Ich mag diese Realtime-Kämpfe dann gar nicht so in diesen Art von Spielen.
Wie lange hast du gebraucht, um dir quasi das Kampfsystem drauf zu schaffen? Also ich dachte, ich kann es, und dann kamen auf einmal in den ersten Stunden ein paar Gegner, die mich komplett vermöbelt haben, habe ich gemerkt, okay, ich habe mich vielleicht doch nicht 150% damit auseinandergesetzt.
Ja, das Kampfsystem ist wirklich challenging, aber auch positiv gemeint, weil es halt eine Tiefe mit sich bringt, die mit dem Spiel mitwächst. Also ich würde schon sagen, dass das Kämpfen das Kernstück des Spiels ist, was ich erst so gar nicht erwartet hätte. Ich hätte am Anfang gedacht, Octopath Traveler ist ja darauf ausgelegt, dass du 8 Hauptcharaktere quasi hast, die jeweils eine Geschichte erzählen. Deswegen Octo von 8, also 8 Pfade. Ja. Und dann dachte ich, es ist ein Spiel, was sehr auf diese Geschichte eingeht und da den Fokus drauf legt. Aber wenn man es eine Weile spielt, merkt man sehr schnell, dass das Kämpfen eigentlich absolut im Vordergrund steht und auch die meiste Zeit von dir verlangt. Und das Kampfsystem, vielleicht müssen wir das ein bisschen aufgliedern. Also am Anfang dachte ich, das hat man ja super schnell durchschaut. Du hast fixe Klassen, also die Charaktere, die du hast, sind halt, keine Ahnung, die Heilerin, die Jägerin, der Kämpfer, die haben halt ihre festen Attacken. Du hast immer eine normale Waffenattacke und du hast eine berufliche Fähigkeit. Aber von Stunde zu Stunde merkst du ja, dass da eigentlich noch viel, viel mehr drinsteckt. Und sobald die Gegner dann mal ein bisschen kniffliger werden, muss man dann auch deutlich eher mehr eintauchen in dieses Kampfsystem, um es halt wirklich auch nutzen zu können, bis man so dieses Prinzip versteht, dass man mit den Schwachstellen der Gegner arbeiten muss. Gell? Das ist, glaube ich, das, was du meinst.
Genau, ja, ich hatte ja Persona vorhin erwähnt, und so weit ist das Persona-Kampfsystem gar nicht weg. Da ist es ja, wie wurde es, Press Turn, glaube ich, genannt, wo du konsequent Schwächen der Gegner ausnutzen musst, um da extra Attacken zu bekommen. Wenn ein Gegner bei Persona Person, der gegen Feuermagie anfällig ist und du den damit triffst, dann hast du auf einmal eine Öffnung, um mehr anzugreifen. Und wenn du diese Sachen nicht ausnutzt, dann haben sie sehr starke Attacken, die dich vermöbeln können. Und ja, so ziemlich genau funktioniert es ja auch, wenn du nicht konsequent, vor allem gerade bei den Bossen, anfängst, da ihre Schutzschilde zu durchbrechen, ob es jetzt mit einer von den, wie viel gibt es dann? 6, 7 verschiedene Waffenklassen alleine, ne? Plus die verschiedenen Magien, plus die verschiedenen Skills, die man auch erstmal nochmal rausfinden muss, weil jeder einzelne Gegner noch andere Abhängigkeiten hat und so weiter und so fort. Und dann konsequent dieses komische Boost-System, was noch mit dabei ist, wo du deine Attacken nochmal verstärken kannst. Das ist fast schon dann so 5, 6 verschiedene Sachen miteinander balancen in deinem Kopf und schauen, okay, wann kann ich meine Angriffskraft aufbauen, um in der Runde den Schutzschild des Gegners durchbrochen zu haben, um nach Möglichkeit eine möglichst starke Magieattacke zu nehmen, um parallel den Debuff für die Magic Defense zu nehmen. Und das wird irgendwann mal so ein richtiges Hin- und Her-Denken im Kopf, was ich zu Beginn des Spiels dachte, oh, das ist mir vielleicht zu viel. Aber mittlerweile bin ich dann fast schon dabei, ich gucke immer oben genau auf die Leiste, okay, wenn ich den jetzt breche in der Abwehr, dann habe ich da nochmal 3 Attacken frei und das fast wie eine Steuererklärung, wollte ich jetzt gerade sagen. Ne? Das musst du schon sehr, sehr ausloten.
Absolut, aber das ist auch das, was Spaß macht, wenn man an solchen Kampfsystemen Spaß hat.
Ja,
ist toll. Dann kann man da sehr viel rausholen. Das ist auch das, was mich am meisten motiviert hat, auch dann zu experimentieren mit den verschiedenen, also in dem, das Wichtigste vom Spiel ist ja erstmal die ganzen 8 Charaktere zu holen. Das müssen wir gleich auch nochmal ausführlich beschreiben.
Muss man das, meinst du? Also ich habe sie natürlich auch geholt, aber ich glaube, vielleicht ist es auch eventuell sinniger, wenn man nicht wirklich alle 8 holt.
Ja, ne? Das werde ich gleich nochmal begründen, da würde ich später gerne nochmal dazukommen, aber mich hat es halt auf jeden Fall interessiert, zumindest mal alle 8 Charaktere kennenzulernen, klar, weil die ja auch unterschiedlich beim Kampf sind. Also wie ich schon gesagt habe, die Jägerin, die beschwört dann halt irgendwelche Tierwesen, die dann unterschiedliche Angriffsarten haben. Du kannst auch andere Gegner gefangen nehmen, um die dann quasi für dich einzusetzen. Die Tänzerin hat dann eher so Buffs für die Gruppe und so weiter und so fort. Und das macht ja auch Spaß, dann mit diesen Leuten zu experimentieren. Was ist denn jetzt meine Main Chars? Ja? Mit welchen 4 irgendwie am liebsten kämpfen? Wo gibt's irgendwie coole Kombinationen? Weil die eine zum Beispiel dann auch ihre Buffs irgendwie abgeben kann, sodass der andere stärker zuschlagen kann und so weiter. Und dann öffnet sich das Spiel ja dann auch sehr, sehr, sehr viel später noch, dass du auch, wie bei den Final Fantasies früher, noch eine Zweitgruppierung an Berufen und sowas freischalten kannst.
Genau, recht simples Jobsystem, genau.
Aber jetzt zu diesen Charakteren, das spielt wirklich eine große Rolle. Octopath heißt ja eben auch, dass du diese 8 Charaktere hast. Und vom Grundprinzip hast du ja schon gesagt, man muss nicht alle Charaktere holen. Du kannst völlig frei entscheiden, mit welchem Charakter du anfängst. Also du hast eine große Map von diesem Land und siehst so diese Köpfe auf der Karte und kannst dann entscheiden, welche Story ist deine Hauptstory. Was man da wissen muss, dass dieser Charakter ist immer in deiner Party. Das finde ich ein bisschen...
Ja, wen hast du gewählt? Wer ist deiner?
Ich habe die Tänzerin gewählt, die Primrose.
Mhm. Ich habe die Jägerin gewählt, Hanit.
Das ist meine Favoritin inzwischen.
Ja. Wirklich? Also ich hätte gerne tatsächlich die nochmal gewechselt im Nachhinein. Also oder meinst du spielerisch oder storymäßig deine Favoritin?
Ich finde die eigentlich ganz interessant wegen diesen Tier, weil es halt immer wieder so Abwechslung ist mit diesen Tieren und so weiter.
Ich habe die Tiersache ein bisschen weniger dann weiterverfolgt. Storymäßig können wir ja eh gleich nochmal drauf eingehen. Hier und da, manche der Character-Arcs motivieren mich mehr als die anderen. Und manchmal wird es mir auch ein bisschen sehr ernsthaft, ne? Mitunter, wo du denkst, oh Gott, jetzt legen die da nochmal deinen drauf. Aber rein von der spielerischen Seite aus gesehen, ich habe mich, nachdem ich alle 8 Charaktere eingesammelt habe, quasi auf 4 eingeschossen, die ich immer mit dabei hatte. Ich hatte Hanit, die Jägerin. Ich habe Ophelia, die Magierin, die meine Heilerin dann geworden ist und Lichtmagie gemacht hat. Ich hatte Olberic, das ist mein quasi Angriffsmensch gewesen, der dann richtig physische Attacken reinhauen kann. Und Cyrus war der Magier, der dann wirklich sehr starke Multiple-Attacken gemacht hat. Und das war für mich so eine schöne, ausgewogene Kombo. Mir haben zwar ein paar Fähigkeiten gefehlt, aber die habe ich mir tatsächlich danach durch diese Subklassen, die man nachher freischaltet, dazu geholt, dass ich auch mal Dieb-Fähigkeiten habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, oh, ich habe mit denen jetzt auf einmal 10, 15 Stunden gespielt und bin mit denen auf Level 35 und der Rest der Charaktere levelt mich nicht. Die krebsen irgendwie bei Level 11 rum.
Ja, und das ist nämlich auch genau das Fluch und Segen von diesem Spiel gleichzeitig, würde ich sagen. Du hast diese 8 Charaktere und wie wir schon gesagt haben, du kannst halt einen auswählen und dann läufst du durch die Welt und sammelst quasi die Charaktere ein. Du kannst dann auch jederzeit eben entscheiden, möchte ich diesen Charakter jetzt beibehalten, aber sobald du halt 4 hast, ist deine Party komplett und wenn du dann den 5. Charakter einsammelst, dann musst du wählen, welche vier sind denn in einer Gruppe und alle anderen Charaktere bleiben dann an der Bar hocken und leveln, wie du schon gesagt hast, leider nicht mit, was aber eben auch Vor- und Nachteil ist, du kannst deren Geschichte dann halt auch wieder spielen. Und es gibt insgesamt 4 Chapter pro Charakter.
Ja. Ne?
Also das Spiel ist so aufgebaut, dass du, sobald du Chapter 1 von einem Charakter erledigt hast, also das sind so Story-Mission, nenne ich es jetzt mal, wenn du die erledigt hast, dann öffnet sich das zweite Kapitel dieses Charakters. Und das kannst du im Prinzip auch, theoretisch zumindest einen Charakter wählen und alle 4 Chapters durchspielen. In der Realität wirst du es aber nicht schaffen.
Ja, weil, genau, je nachdem, mit welchem Charakter man spielt. Ich glaube, zu Beginn ist das Spiel auch so ein bisschen dynamisch, was den Schwierigkeitsgrad angeht, damit
nur
man zumindest.
Nur im Chapter 1, genau.
Genau, nur im Chapter 1. Danach sind so die, man hat egal, in welchem Gebiet man unterwegs ist. Du hast ja gesagt, die Charaktere sind so kreuz und quer über die Welt verteilt, die übrigens, finde ich, eigentlich ziemlich schön designt ist. Ne? Du hast dann wirklich sehr viele verschiedene unterschiedliche Landstriche, die miteinander zusammenhängen. Es gibt viele Städte, wo es viel zu sehen und viel zu entdecken gibt sozusagen und es fühlt sich tatsächlich einigermaßen lebendig an und die Geschichte von den Figuren, das ist nicht irgendwie so, dass eine Stadt, die man findet, ist exklusiv nur für einen Charakter da, sondern jeder hat ja sein eigenes Abenteuer und kommt man in den Part der Welt, in den und so weiter und so fort, aber da auch überall vermerkt ist, was so eine empfohlene Level Grenze wäre, die man erreichen kann, da steht es irgendwie, du hast das erste Kapitel geschafft, dein Charakter ist auf Level 7. Kapitel 2, ja, es wird empfohlen und da sollte man sich auch dran halten. Mit weniger Level kommt man einigermaßen zurecht, aber das Spiel empfiehlt einen schon sehr, weil das heißt Level 20, dann solltest du mindestens auch Level 20 sein, sonst wird es sehr anstrengend. Und ja, dann ist auf Level angesagt und das macht dann nicht so viel Spaß.
Ja, das ist auch eine ganz komische Entscheidung. Ich finde es bei den Chapter 1 wirklich dynamisch gut gelöst. Mhm. Du fängst halt mit einem an bis Level 1. Dann hast du dieses Chapter erledigt, sammelst vielleicht noch 2 Charaktere ein. Dementsprechend bist du halt Level 5, Level 6, Level 7. Und die Chapter, die Folgechapter dieser Parallelcharaktere, die leveln dann so ein bisschen mit. Und dann aber auf einmal kommt dieser harte Bruch. Ja, du hast dann, sagen wir jetzt mal, eine Stunde pro Charakter gespielt, bist so bei Stunde 10 und hast dann halt 3, 4 Charaktere, wie du schon gesagt hast, auf Level 12, 13 vielleicht, je nachdem, wie viel Zufallskämpfe und Erkundung und Grind du gemacht hast. Und dann kommt dieser Riesensprung. Für Chapter 2 solltest du mindestens Level 21 oder manchmal auch 27 sein, je nachdem, welcher Charakter das ist. Und bei Level 3 geht es ja genauso weiter bei Chapter 3. Bei Chapter 3 hast du auf einmal wieder diesen Sprung, dass du irgendwie Level 31 sein sollst. Und ich verstehe das nicht, weil das widerspricht sich mit meiner Wahrnehmung, wie ich dieses Spiel eigentlich doch spielen soll. Also Octopath hat mir zumindest das Versprechen gegeben, such dir die 4 Charaktere aus, die dir Spaß machen, die dich interessieren von den Stories und dann spiel das. Und dann kannst du ja die anderen irgendwie auch holen oder auch nicht, aber von meinem Empfinden her werde ich dazu gezwungen, eigentlich alle 8 Charaktere einzusammeln, um diesen Grind zu haben. Ich kann natürlich auch sinnlos einfach rumlaufen und grinden, aber ich habe die Zeit natürlich genutzt, dann zu sagen, also gut, ich bin jetzt erst Level 12, jetzt laufe ich halt Etappe für Etappe einmal über diese Welt, sammle alle Charaktere ein, dann kann ich das spielen, wann ich möchte und dann war ich auch ungefähr Level 20 und dann konnte ich Chapter 2 spielen. Und dann ging es aber gerade so weiter, als ich dann Level Chapter 3 gesehen habe, dann war wieder klar, ich muss jetzt eigentlich wieder alle Chapter 2 von allen Charakteren spielen. Und es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass die nicht dabei sind, die in der Bar hocken, die leveln ja nicht mit.
Ja.
Also musst du ja sogar doppelt grinden. Das finde ich eine völlige Schwachsinnsentscheidung.
Also die Level-Progression ist schon wirklich ein bisschen merkwürdig. Was ich gemacht habe, ich habe die ersten 8 auch dann eingesammelt und war genau vor dem gleichen Problem, was du hattest. Und auch storytechnisch, da gehen wir ja noch mal später ein bisschen drauf ein, finde ich einfach strukturell, war sehr froh, dass ich die jetzt mal zusammen habe, um mal zu sehen, wo der Ganze hingeht, weil es wurde mir schon sehr gleichförmig von dem Storytelling her aus, bis ich die mal zusammen hatte. Ich bin auch erstmal kreuz und quer über die Welt gegangen. Ich denke, die Entwickler rechnen damit oder sie setzen es sogar voraus, dass man sich darauf einlässt, die Welt wirklich zu erkunden, letzten Endes auch mal hinzulaufen. Da gibt's ja sehr viele optionale kleine Dungeons, wo du irgendwas finden kannst oder diese ganzen Sidequests, die eingebaut sind, die leider hauptsächlich nur Geld bringen und weniger Experience. Aber trotzdem, du wirst im Rahmen dieser Sidequest noch mal in eine Höhle gehen und irgendwie kurz was kämpfen. Die sind aber letzten Endes dann so inkonsequent und von der Story meist so uninteressant gewesen, dass ich sie weggelassen habe. Ich bin erstmal gereist nach meinem Level 1 Einsammeln oder Kapitel 1 Einsammeln der Leute und das ist was ich bei den Souls-Spielen ganz gerne mache. Ich gehe in Levelgebiete, zu denen ich eigentlich noch nicht darf. Ne? Schaffe ich es bis zum nächsten Save-Punkt, kann ich vielleicht zur Stadt und finde da Waffen und das funktioniert tatsächlich hier und da ganz gut. Ne? Ich bin dann irgendwie in den Süden zu irgendeiner hochgelevelten Wüstenstadt gegangen, zu der ich noch nicht sein sollte, habe mich durch Fliehen nochmal retten können und wurde nicht sofort gekillt von den Gegnern. Und auf einmal waren da ein paar Kisten in der Stadt, wo da ein paar gute Waffen drin waren, die ich nicht dann kaufen musste. Und habe dann geguckt, okay, schaffe ich vielleicht mit meinen unterlevelten Charakteren irgendwo schwerere Gegner zu besiegen, die dann mehr Experience geben, sodass ich weniger Zeit ins Leveln investieren muss. Ne? Ein bisschen längere Kämpfe, aber exponentiell mehr Experience. Hat nur bedingt so geklappt, aber es hat letzten Endes dazu, es ist dann gekommen, dass ich nach meinem Level 1, Kapitel 1 Einsammeln der Leute 3-4 Stunden unterwegs war, bis ich überhaupt mal 2 Kapitel angehen kann.
Ja. Und es wiederholt sich halt genau 4-mal, weil es bei jedem Chapter wieder dieser Sprung ist. Und ich finde, es ist auch zum Nachteil des Spiels, weil eigentlich interessiert mich jetzt ja zum Beispiel diese Geschichte von Primrose, ja, diese Tänzerin / Prostituierte, die auf Rache aus ist. Und dann will ich ja auch wissen, was ist denn jetzt nach Chapter 1, bin ich irgendwie angefixt, dann will ich ja auch wissen, was ist denn jetzt in 2. Und dann findet sie diesen ersten Hinweis und dann will ich doch auch wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Aber ich werde dann immer davon abgehalten und muss dann diese Parallelgeschichten machen. Wenn ich jetzt nicht halt irgendwie, ich muss oder so warten. Also entweder ich grinde ein paar Stunden lang oder ich schaue mir halt die anderen Geschichten an. Und das Spiel stellt sich da meiner Meinung nach selber ein Bein, weil gerade bei Chapter 1 fällt es ganz extrem auf, dass diese Chapter immer nach dem gleichen Schema F abgehandelt werden. Ja. Und das ist bei Chapter 2 leider genauso und bei den nächsten Chaptern auch sehr ähnlich. Es ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. Du gehst in eine Stadt, du redest mit dieser Person, das öffnet dann diese Cutscene. Die sind einigermaßen nett gemacht, ja. Die sind wirklich ganz nett geschrieben auch. Also jetzt nichts wahnsinnig besonders Tolles dabei, aber zumindest da hast du eine kleine Charakterisierung von diesen Charakteren, die aber sehr Trope-lastig sind. Aber ganz kurz noch, aber ab dem Moment, wo dann diese Cutscene vorbei ist, gehst du immer in einen Dungeon. Du gehst immer den direktesten Weg in diesen Dungeon. Links und rechts kannst du ein paar Mal abbiegen, da ist dann eine Kiste. Und dann kommt der große Raum und dann kommt der Boss. Und du kannst innerhalb von 2 Minuten durch diesen Dungeon rennen, wenn du weißt, wo der Bossraum ist. Und dann bist du aber eine halbe bis dreiviertel Stunde gerade in den höheren Chaptern mit dem Boss beschäftigt. Und mehr ist es nicht. Da gibt's keine spannenden Dungeons, da gibt's keine Varianz in der Struktur, wie diese Chapter sich auflösen. Du hast, egal ob du die Jägerin, die Tänzerin, die Priesterin spielst oder den Kämpfer, du bist eigentlich immer nur am Ende steht ein Boss und das läuft immer nach Schema F. Und das hat mich auf einem hohen Niveau sehr enttäuscht.
Ja, wenn du einfach diese Gleichförmigkeit merkst, also im Nachhinein so eine Handvoll Sachen. Ich bin bei vielen Charakteren im 4. Kapitel angekommen quasi. Ein paar habe ich noch. Das 2. ist aktiv, weil ich die einfach nicht angegangen bin bisher. Aber das macht auch nicht besonders viel Spaß, wenn du auf einmal mit einer, sagen wir mal, so einer Level 40 Truppe hast, aber den einen Charakter, der Level 10 ist, mit reingeholt, um so ein 2. Kapitel zu machen. Und dann ist es so sehr witzlos, ne, weil du da eben inhaltlich nicht so viel Neues bekommt. Was ich noch dazu fügen würde, ist es, zu dem Standardschema gehört noch, dass du mindestens 1 oder 2 Mal die Spezialfähigkeit des Charakters benutzen kannst, wenn es jetzt ist, dass du mit Therion, dem Dieb, irgendwas klaust. Ne? Ja, dann kannst du jetzt ziemlich sicher sein. Genau, das, da kannst du jetzt ziemlich sicher sein. Du kommst in die Stadt. Oh, wen sollte ich mal nach Informationen auspressen? Ja, da muss ich was klauen und dann abgeben und vielleicht nochmal klauen und dann kommt diese, und wo ich im Nachhinein, ich finde das auch super absurd, diese 2 Minuten Dungeons und 30 Minuten Bosskämpfe, eigentlich soll das andersrum sein. Und vor allem auch mit dieser hohen Encounter-Rate. Ne? Du bist ja auch mit normalen Kämpfen gut beschäftigt, die du aber nicht auslassen solltest, weil ansonsten bist du nicht genug gelevelt. Du sollst vielleicht 3 oder 4 Mal durch den Dungeon gehen, damit du einigermaßen deine Experience hast. Ich habe einen Skill sehr früh ausgelevelt, wo ich die Encounter-Rate halbieren kann. Ne? Und der ist zum Erkunden ist der super, weil da wirst du eben nicht gefühlt alle 10 Sekunden in einen Kampf reingeworfen, sondern es wird irgendwie wirklich schon mal sehr angenehmer, da einfach so rumzugucken. Aber mir fehlt dann die Experience. Und was ich mache, ist zum Erkunden mache ich den Skill rein und dann wieder mühselig in die Menüs, wenn ich leveln muss. Ne? Und das ist nicht nice, wenn du im Nachhinein merkst, okay, die Story ist schön, ja, ab und zu auch mal nett vertont. Ich habe es jetzt auf Englisch mit deutschen Texten gespielt, haben sich auch mal ein bisschen was getraut. Ne? Das Wort Hurensohn habe ich gefunden in der deutschen Übersetzung. Das ist doch nice und auch mal ein bisschen ernsthaft.
Die Übersetzung ist übrigens sehr gut.
Das die macht Spaß.
Ja, die macht Spaß, ja.
Absolut, die macht Spaß. Man kann zur Not, also nicht die Übersetzung, aber die Synchro, zumindest kann man auf Japanisch halten für die Leute, die nicht das auf Englisch spielen wollen. Aber ansonsten, die Storys, die einzelnen, sind so diese von Primrose, die du gespielt hast, die finde ich noch mit einer der interessantesten.
Wenn es eine 0815 Rache-Story ist.
Absolut.
Also, auch keine großen Überraschungen oder Wendungen, das sollte man nicht erwarten. Aber ja, da bin ich ganz bei dir. Die fangen immer alle ganz cool an mit einer Prämisse, aber irgendwie passiert da nicht wirklich was so richtig spannend ist. Ne?
Ja, und da wirst du ja eh noch gleich mal drauf eingehen wollen, dieses von wegen 8 Freunde müsst ihr sein und zusammenkommen. Mhm. Also ich habe eigentlich auch erwartet, weil ja vor allem das Cover ist ja so gestaltet vom Spiel und das ganze Artwork, wo man gesehen hat, da sitzen alle 8 Charaktere zusammen, haben Spaß, haben Fun und so weiter. Aber eigentlich ist dieses, dass 8 Charaktere zusammenkommen, eine reine Gameplay-Geschichte. Egal, wen du eingesammelt hast, die Story-Sequenzen laufen alle exakt gleich ab und da wird keiner involviert, wer gerade bei dir in der Party ist. Das heißt, wenn du mit dem Dieb unterwegs bist, hast du 3 andere Leute eingesammelt. Kapitel 2 vom Dieb, der Dieb taucht alleine auf mit 9 Charakteren in den Cutscenes und zwischendurch gibt's mal so Alibi-Gespräche, wo dann einfach vor einer grauen Wand die 2, 3 Charaktere so 2, 3 drüge Sätze austauschen. Aber das war für mich so wirklich eine Enttäuschung, dass das storymäßig nichts adaptiert, nichts angepasst wird, nicht mehr irgendwie so ein Generic Dialog vorkommt und du dann auch merkst, okay, seid ihr jetzt nur meine Freunde, um die Kämpfe zu bestreiten? Und dann so Situationen, die dann kommen, der Dieb, ja, ich arbeite komplett nur alleine. Nein, du arbeitest nicht alleine, du hast 5 andere Leute in den Kämpfen, aber in den Storylines machst du das so. Also es ist ganz, ganz merkwürdig.
Es bricht auch so diese Immersion. Also natürlich reden wir über ein Videospiel und natürlich ist es auch Nostalgiebrille hin und her. Aber das haben ältere Spiele auch schon besser hinbekommen, dass die Wahl der Charaktere eine Bedeutung hat und dass die untereinander auch eine Beziehung zueinander haben. Und das kommt hier einfach nicht vor. Also bis auf diese Lagerfeuergespräche, die wirklich komplett bedeutungslos sind, die kannst du komplett wegklicken. Es führt ja auch zu so absurden Situationen. Das beste Beispiel ist, dass der Dieb sich halt heimlich irgendwie reinschleicht in die Villa und dann da rumläuft und auf einmal in den Kämpfen stehen aber 4 Leute da. Ja. Und der aber vorher mit den Wachen irgendwie verhandelt und tut, als wäre er ein Händler und so weiter und so fort. Und bei den anderen ja genauso. Auch die Bedeutung. Manche haben ja eine sehr dringliche Quest, ja, und haben haben Aufgaben, die einfach nicht aufgeschoben werden können. Da wird eine Person vermisst und die sind dringend auf der Suche. Und manche Quests sind ja dringlicher als andere. Aber du als Spieler entscheidest ja, welche Quest jetzt dran ist. Und natürlich laufen diese dann halt einfach mit oder bleiben blöd an der Bar sitzen, ja, anstatt ihre Quest zu verfolgen. Das ist auch so unglaubwürdig, dass diese Zusammenstellung, die du da wählst aus diesen 4 Leuten, die wird ja allein aus der Entscheidung getroffen, welche Kampffähigkeiten sie haben. Ja. Und das bricht einfach so dermaßen oft mit der Geschichte und mit den Cutscenes und das macht einfach überhaupt auch gar keinen Sinn, dass zum Beispiel, ich bin immer mit der Primrose, die Prostituierte, den Dieb und dann der heiligen Priesterin irgendwie rumgelaufen.
Ja, genau das. Ne?
Und die Priesterin bricht mit mir in den Dungeon ein und unterstützt die Prostituierte dabei, ihre Rache, ihre Mordgelüste zu stillen. Und die fangen dann aber auch nicht an zu diskutieren darüber oder so.
Ja, vielleicht ab und zu mal mit diesen Alibi-Gesprächen, aber dann ist es auch etwas, wo einfach drüber gebügelt wird im Nachhinein, wo du merkst, okay, du bringst es jetzt an, wenn alles vorbei ist in einem optionalen Gespräch. Die Entwickler haben ja irgendwie die 8 Charaktere in so 2 Lager eingeteilt, wo es heißt, das ist so die gute und die böse Seite in Anführungsstrichen. Na, wenn du dann hast, was weiß ich, mit Primrose Leute verführen, damit sie irgendwie mit dir mitkommen, aber als Priesterin kannst du Leute geleiten. Na, und das ist das Gleiche, was sie dann so anstellen. Du kannst dann irgendwie jemanden auf die ehrenhafte Art angreifen mit Olberic oder du kannst jemanden dann herausfordern mit Hanit und dann kannst du irgendwie so dein eigenes moralisches System machen, was absoluter Klumpquatsch ist. Und das war eine Aussage, wenn ich denke, ey, was machen wir mit dem Dieb da? Olberic würde nie irgendjemandem beim Einbruch helfen, weil er so der ehrenhafte Typ ist und das bringt nicht wirklich was. Dieser Rapport, den die Charaktere untereinander eigentlich haben sollten, wenn du es gewöhnt bist, wenn Final Fantasy VI das Vorbild war, es muss meines Erachtens nicht unbedingt eine zusammenhängende Geschichte sein. Es ist ja auch ganz nett, vor allem, weil du theoretisch auch ein Handheld-Spiel vor dir hast. Und wenn du dich auf so kleine, lokalisierte Sachen, ey, ich fahre mal kurz irgendwie eine halbe Stunde mit der Bahn und ich kann ein Kapitel mit einer kleinen Geschichte machen, ohne mich in eine große Narrative einlassen zu wollen, das ist durchaus nett. Aber dadurch nimmst du in Kauf eben, dass du nicht eben diese zusammenhängende Geschichte machst, wo verschiedene Paarungen an Charakteren zusammenkommen, wo es durch die Interaktion einfach mehr Charme gibt, wo diese Zwischengespräche bei den Tales-Spielen, da gibt es ja diese, wie heißen die, Skits, glaube ich, ne? Falls du die mal gesehen hast, ab und zu, die Charaktere haben ihre Geschichte, laufen in der Party zusammen, du kannst optional dann sagen, hey, da ist so ein lustiges Gespräch, was so 20, 30 Sekunden dauert. Und davon war keines bei Octopath Traveler ansatzweise so charmant wie bei den Tales-Spielen. Und irgendwie, finde ich, ist da ob der Freiheit, die man hat und ob der, dass du kurz mal hier reinspielen kannst, das tut dem Spiel leider Storytelling-technisch nicht gut.
Und wenn man schon 8 Geschichten erzählt, dann wäre es doch jetzt auch wirklich nicht so kompliziert gewesen aus meiner Sicht, diese Geschichten irgendwie überlappen zu lassen.
Ja, warum
nicht? Wenn man dann irgendwie in Chapter 3 merken würde, der Dieb ist eigentlich der ich erfinde jetzt irgendwas, wenn der Dieb auf einmal der Mörder ist, der Primrose Vater umgebracht hat, mhm, oder sowas, ja, und dann auf einmal da ein Dilemma entsteht, oder es muss ja nicht mal so ganz konkret sein, sondern dass der Dieb vielleicht was klauen will unbedingt, mhm, aber Primrose sagt, nein, der muss sterben, und die Händlerin sagt, aber das ist das gleiche Item, was ich auch suche und ich will das eigentlich verkaufen, dann hätte man doch da Konflikte etablieren oder reinschreiben können, was dann auch völlig unabhängig davon gewesen wäre, ob du jetzt diese Charaktere in der Party hast oder nicht.
Ja, du hast also in 5 Sekunden gerade eine bessere Story geschrieben, als ja, die es gemacht haben.
Also diese Überschneidung hätte einfach so viel Potenzial geboten, diese Welt noch interessanter zu machen, weil für mich blieb diese Welt dann doch relativ lootlastig. Sie sieht hübsch aus und ich bin da gern rumgelaufen und ich habe gerne gekämpft, aber die Geschichten von Stunde zu Stunde haben mich diese Charaktere und deren Geschichten einfach immer weniger interessiert, mhm, weil ich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, da wird auch nichts mehr mit passieren. Nach dem Chapter 1 hatte ich ja das Gefühl, das waren jetzt die etablierten Geschichten, die Geschichten, um die Charaktere zu etablieren, und jetzt passiert das Spannende, die Überschneidung. Aber als ich dann festgestellt habe, das wird nicht passieren, entweder ich ziehe meinen Spaß aus den Kämpfen und aus der Grafik und aus der wunderbaren Musik, die wirklich fantastisch
ist. Ja, die Musik ist wirklich herausragend. Also ist mit das Beste, was ich in den letzten Jahren gehört habe, ist fantastisch.
Aber wenn man da mehr von erwartet hat, von dem Spiel, was die Geschichten angeht, dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden, ja, weil da ist einfach nichts drin.
Ich sag dir mal, meine Motivationskurve, die ist wirklich wie so eine Sinuskurve im Spiel abgelaufen. Mhm. Als ich angefangen habe, sehr interessiert, aber die Motivation ist so ein bisschen runtergegangen, als ich die ersten Kapitel gemacht habe, weil es sich eben sehr gleichförmig angefühlt hat und ich das Gefühl hatte, oh, ich kann das Kampfsystem noch nicht so richtig. Aber dann hat es mir echt ein bisschen, also wirklich Spaß gemacht für 20 Stunden ungefähr, auch natürlich unter Vorbehalt, aber einfach, weil das Gameplay wirklich ganz nett gewesen ist und ich mich in den Kämpfen richtig austoben konnte und auch das Erkunden der Welt einigermaßen Spaß gemacht hat. Einfach durch die Welt reisen, mit meinen weniger Encounter-Skill mir die Sachen angucken, verschiedenes Zeug finden. Es hat Fun gemacht. Nur, sobald du dann in das letzte Spieldrittel, Spielviertel kommst, wo du dann gerade bist, im Grunde hast du den ganzen Spaß, den du bei den Kämpfen hast, ne? Das ganze Ausloten und Lernen. Wenn du es, das Spiel merkt dann auch, okay, da ist jemand im 4. Kapitel angekommen. Das heißt, der kann die Kämpfe, sonst wäre er nicht so weit gekommen. Also statten wir die Bosse jetzt einfach mal mit noch viel mehr Hitpoints aus, ne? Dass so ein Boss einfach mal irgendwie 70.000, 80.000 Hitpoints, mhm, hat, ne? Und hat noch irgendwie Zusatzkollegen, die dabei sind und hat irgendwie Schutzschilde, die jede Runde noch mal größer werden und greift dich mit einer Attacke an, die fast jede Party und so weiter killt. Und dann reicht nicht mal mehr mein Level 40 für den Dungeon aus, der eigentlich auch für 40 ausgewiesen ist. Und da eben, okay, ihr macht das einfach nur nicht schwieriger, sondern ihr macht das länger und langwieriger, ne? Ja. Und das ist so eine Sache, die finde ich einfach nicht wirklich in Ordnung. Wenn ihr meint, dass das Spiel nicht so weit trägt, dass ihr so ein Mittel dann gegen Ende hin machen müsst, dann bringt das Spiel vorher fertig, ne?
Absolut. Ich finde auch, das ist an vielen, vielen Stellen so gestreckt. Also diese auch die Tatsache, dass die Chapter halt immer gleich ablaufen. Also auch in der Mechanik sind die ja gleich. Das ist ja nicht nur so von dem Aufbau, sondern alle Chapter 2 Bosse oder fast alle, bis auf eine Ausnahme, haben immer zwei Leute dabei, die man erst erledigen muss, die ansonsten nämlich dafür sorgen, dass du dem Hauptboss gar keinen Schaden machen kannst. Mhm. Weißt du? Ja. Solche Sachen, die fallen dir halt so extrem auf, weil sie ja natürlich variiert der Boss, die Art des Bosskampfs variiert natürlich von Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 und so weiter, aber auch nur geringfügig, aber immerhin. Aber innerhalb dieser Chapter 2 sind dann wieder alle gleich. Und da man die ja parallel macht, fühlt sich das so dermaßen nach Arbeit irgendwann an, dass ich dann auch echt die Motivation verloren habe. Und wir haben es im Vorgespräch schon kurz gesagt, wie gut, dass es ein Mobile-Game ist.
Ja.
Also im Sinne von, ich spiele es zwar auch gerne auf der großen Konsole, weil es optisch schön aussieht, aber da verliere ich sehr schnell die Lust. Und es ist jetzt eher zu einem Spiel geworden, wo ich ganz happy bin, dass es auf der Switch ist, weil ich es dann halt auch mal für eine halbe Stunde mal einen Kampf machen kann, unterwegs, im Zug, mal eine Stunde spielen kann. Aber es ist nicht mehr das Spiel geworden, wo ich irgendwie abends mich gerne 3-4 Stunden dran setze und das irgendwie durchspielen will, sondern es ist eher so ein bisschen JRPG Fast-Food-Kost geworden.
Ja, muss es leider auch zwangsweise. Also so die paar Tage, wo ich wirklich auch ganz, ganz viele Stunden investiert habe und gesagt habe, hey, das ist wirklich ganz geil, das gefällt mir, ne? Und ich fühle mich endlich mal auch wieder ein bisschen schlau bei einem Rollenspiel, wenn ich dann anfange, wirklich das Kampfsystem vernünftig auszuloten. Ich habe da häufig schon das Gefühl gehabt, wenn du in den Cutscenes drin bist, ne, und da irgendeinen Knopf drückst, da steht da unten, halte B zum Überspringen. Und ich war echt sehr häufig dran versucht, einfach gedrückt zu halten, weil es ist mir pupsegal eigentlich, was der da sagt. Aber dann habe ich mir gesagt, wenn ich das wegdrücke, was habe ich noch vom Spiel? Mhm. Weil ansonsten ist der Rest eben so gleich, ne? Und vielleicht ist ja was Cooles bei der Story mit bei. Bislang leider war dann eben nicht so viel. Und letzten Endes, es gab ja, bevor das Spiel rausgekommen ist, ja dann doch noch mal die Diskussion, weil, Embargo, ne? Die Leute, die es gespielt haben und entsprechend schon mal durchgezockt haben, hey, kommen die Geschichten zusammen, kommen sie nicht zusammen, das war so der große Streitpunkt und anscheinend soll es ja wohl noch irgendein gemeinsames Ding geben, was aber hinter Sidequests versteckt ist und dann so ein On-Top-Ding hinten dran ist, ne, mhm. wo nochmal interagiert wird storymäßig. Ich bin jetzt nicht so weit, dass ich da schon gekommen bin, hatte eben noch ein paar Kapitel 4 Sachen, die ich machen muss, aber ich bin auch nicht so motiviert, viele Stunden jetzt am Stück zu investieren, wie es bei dir genauso ist, sondern ich werde das peu à peu, ich werde die Switch mitnehmen, ich spiele da mal in der Bahn, ich spiele da mal im Flieger und so weiter, weil viel mehr, glaube ich, kriege ich einfach nicht mehr unter. Ne?
Nee, dafür ist es dann auch zu gleichmäßig, zu monoton auf Dauer, auch wenn es noch so schön ist und noch so schön klingt. Das ist leider auch bei mir die Motivationskurve gewesen.
Ja, und so ein optionaler Dungeon hinten dran, nur damit man sagen kann, es gibt doch eine Interaktion. Ja, Leute, also wenn...
Es kommt zu spät.
Ja. Wenn schon, denn schon, macht es konsequent. Wenn ihr einzelne Stories haben wollt, dann überlegt euch einzelne Gimmicks. Was zum Beispiel ganz geil war, ich weiß nicht, hast du Dragon Quest 4 mal gespielt oder eines der älteren Dragon Quests?
Ich weiß nicht, welches Dragon Quest, aber 4 nicht, ne.
Also 4 wurde auf dem DS nochmal neu aufgelegt, war NES-Spiel, was vor vielen, vielen Jahren rausgekommen ist. Und das hat zum Beispiel ein verschiedenes Charaktersystem gemacht, dass du erstmal nacheinander so kleine einzelne Geschichten gespielt hast. Das von dem einen Ritter, der die entführte Prinzessin sucht. Und dann gab's ein Kapitel, wo du einen Händler gespielt hast, wo es nicht ums Kämpfen ging, sondern wo du Items geholt hast und dann verkauft hast an andere Leute. Da fühlte sich jedes Kapitel und jeder Charakter und jede Story, die erzählt wurde, unterschiedlich an. Und die sind danach am Ende ihrer 2-3 Stunden Spielzeit, die man heute zusammengekommen und sind gemeinsam auf ein Abenteuer gegangen, inklusive der Interaktion mit einem Party-Talk-Feature, wo sie sich untereinander unterhalten haben. Und meines Erachtens wäre das wahrscheinlich die ideale Möglichkeit gewesen, dass einfach jede einzelne Geschichte, die erzählt wird, auch spielerisch und inhaltlich sich so von der anderen unterscheidet, dass du nicht im wie dieses Schema F-Gefühl bekommst und du trotzdem noch einen substanziellen Teil hast, wo sie gemeinsam machen und dann auch das Versprechen eingehalten wird, was das Cover gegeben hat. Ne? Ich habe null das Gefühl bekommen, dass die irgendwann mal zusammen an dem Tisch gesessen und Sachen ausgetauscht haben. Null bei dem Spiel.
Ja, man hat wirklich das Gefühl, es sind 8 verschiedene Autoren gewesen, die dieses Spiel parallel zueinander entwickelt haben.
Ich glaube, das waren die teilweise so, also nicht 8 verschiedene, aber der ist für die Story zuständig, der für die. Da war wahrscheinlich, hey, mach das alle untereinander mal.
Und bei den Kämpfen hat man halt den gleichen Level-Designer bemüht.
Ja, und die sind eben auch cool, die Maßregelung, ne? Das Pacing ist einfach das, woran es groß mangelt. Wenn man irgendwo mal gesagt hätte, hey, es ist ein Oldschool-Rollenspiel, aber ich find's immer so, du musst ein Rollenspiel nicht daran messen, wie viele Stunden du da investieren kannst, ne? Sondern wenn dieses Spiel sich 15 Stunden trägt und du optional einen Dungeon hast, wo du nochmal 100 Stunden machen kannst, von mir aus, aber mach dein Spiel darauf, dass du dann einfach die Zeit der Leute respektierst und nicht nur sagen kannst, ja klar, du kriegst für deine 60 Euro jetzt 40 Stunden statt 15, aber davon sind 25 lahm. Da sind wir bei vielen der Legend of Zeldas der vergangenen Jahre. Ne? Das ist alles voll mit Füllmaterial.
Ja, und es fühlt sich halt auch so doof an, wenn man dann ein Haus einbricht als Dieb und das ist dann trotzdem ein Dungeon, wo Zufallsgegner auch irgendwie auftauchen.
Weißt du,
warum ist denn da nicht mal so ein bisschen eine Varianz drin, dass ich vielleicht irgendwie Schlösser knacken muss oder sowas in der Art, ja? Also da hätte man sich doch auch ein bisschen kreativ, weil die Grafik ist ja da, du läufst ja wirklich durch ein altes Anwesen. Mhm. Und von mir aus, lass mich gegen Geister kämpfen, baue ein paar Rätsel ein. Es gibt ja auch keine Varianz in diesem Sinne, sondern es kommt trotzdem irgendwie, überall steht eine Kiste rum, die du leerräumst und dann kommen halt Zufallsgegner und der Boss, der greift dich dann halt auch an, obwohl das vielleicht jetzt eher, ja, keine Ahnung, du willst ja irgendwie ein Juwel oder irgendwas klauen, da hätte man sich doch auch was überlegen können. Aber es macht keinen Unterschied, ob du durch die Villa läufst oder ob du wirklich in einem Dungeon in der Wüste bist oder sonst wo. Das ist immer das gleiche.
Ja, du kannst es exakt vorhersagen. Zum Beispiel, also ich hatte das Primrose-Kapitel gespielt, als diese allererste Demo gekommen ist, vor einem Jahr oder so. Dann habe ich mit der zweiten Demo, wo man ja selber spielen konnte, ein paar Stunden und dann abspeichern. Ich habe das gemacht, ich habe dann Primrose angefangen und da konnte ich zum Beispiel die ganze Story skippen, ne? Mhm. Und weil ich wusste, was man da machen kann und ich hatte das schon mal gespielt für meinen eigenen Spielstand. Das heißt, ich war eigentlich damit 15 Minuten beschäftigt und nicht mehr, ne? Und so viel Gehalt haben die Kapitel leider innerhalb auch, wenn du dann nicht dich durch diese ganzen Schema-F-Sachen quälen musst.
Kleine positive Endnote noch, ich finde, dass die Nebenquests dir nicht komplett einfach sagen, was du machen musst, das finde ich noch ganz cool.
Das ist in Ordnung.
Das finde ich eine kleine, also du redest mit irgendwelchen Leuten, die haben dann so eine Nebenquest und du musst dann wirklich selber rausfinden, was du machen musst. Also meistens beschränkt sich das wirklich auch darauf, dass du die Path-Actions, also wie du schon gesagt hast, die Tänzerin kann Leute verführen. Das kann dann zum Beispiel mal sein, dass einer sagt, ich suche meinen Enkel in der Stadt XY und dann musst du halt quasi selber drauf kommen, dass du ihn entweder mit der Tänzerin verführst, dass du ihn mitnimmst oder dass du ihn mit der Priesterin quasi anführst, dass du ihn mitnimmst und dann kannst du ihn in der Stadt abliefern, ja, oder du musst halt irgendeinen speziellen Gegenstand klauen oder kaufen und dann zu dieser Person zurückgehen und es ist nicht so wie bei Spielen, dass dann irgendwo ein grüner Punkt leuchtet und du weißt genau, wo du hin musst. Das finde ich eigentlich noch ganz nett.
Das ist auch vollkommen gut. Also du hast es auch erwähnt, ich natürlich, das hört sich vielleicht jetzt hier, weil wir viel zu kritisieren haben am Spiel, vielleicht übermäßig negativ an. Ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt in gewissen Teilen, ne? Also ich konnte mich in einigen Bereichen wirklich echt aufgehen lassen und ich kann es auch vielleicht nachvollziehen, wenn ein paar Leute sagen, du kriegst ja Stimmen von beiden Ende des Spektrums. Die einen sagen, oh Gott, ich bin schwer enttäuscht und andere sagen, hey, das ist mein Game of the Year und ich kann es zu Teilen zumindest verstehen, aber letzten Endes, wenn ein Game mich dann verliert gegen Ende hin, ne, wenn ich dem so viel dann einfach nicht nur Lebenszeit, sondern auch, ich habe mich involviert, ich habe dieses Spiel gelernt, ich habe quasi geübt für die Führerscheinprüfung, ne, um die dann entsprechend zu machen, nur am Ende mache ich dann eine praktische Prüfung, die 8 Stunden dauert. Und dann kann ich sagen, ich verzichte auf den Führerschein lieber.
Absolut, ich bin ja ganz bei dir. Gib mir 4 Charaktere, lass die Geschichten ineinander verlaufen, dann spiele ich auch gern Quattro Pass Traveler 2.
Oh, wir machen Octodad Traveler, ne? Wo 8 Leute gleichzeitig mit den Octodad Steuerungen dann durchgehen müssen. Das wäre was.
Geil. Dann machen wir aber auch 8 Leute im Podcast. Genau.
das wäre ganz groß. Ich wünsche den Leuten echt Erfolg und das scheint ja auch ein guter Verkaufserfolg zu werden. Ich hoffe, für den nächsten Teil oder für das, was kommen mag, nehmen die richtigen Learnings daraus, weil das Ding hat ein Potenzial, da ist sehr viel Potenzial drin, nicht nur mit dem Grafikstil, sondern auch spielerisch zu machen. Aber man darf einfach nicht Quantität vor Qualität setzen.
Ganz ehrlich, macht mit der Grafik-Engine, mit den Assets, die ihr jetzt da habt, macht Final Fantasy VI mit diesem ein bisschen überarbeiteten Kampfsystem.
Das wär top,
und ich bin sofort wieder dabei. Also mit diesem Art von Retro-Charme bitte gerne auch wieder alte Klassiker.
Ja, lieber sowas echt als Square haben es ja versucht mit hier Lost Sphere und mit I Am Setsuna hier diese retromäßigen RPGs zu machen, aber im Grunde wirkte es wie Leute, die damals die RPGs gut fanden, machen kurz was in Unity und die haben mich nicht wirklich lang motiviert. Dann lieber wirklich sowas, ne? Halt den Stil dran, mach es spielerisch frisch und bring vielleicht auch mal was dazu und nicht irgendwelche billigen Polygon-Remakes, die keiner wirklich braucht.
Genau. Gut, also ein Spiel, was die Gemüter spaltet auf jeden Fall. Ich habe, wie du schon gesagt hast, gibt Leute, die sagen, das ist die Rollenspielerfahrung meines Lebens. Hat Giga gepostet. Das verstehe ich heute nicht, was das soll.
Naja, dann haben die in ihrem Leben noch nicht so viel erlebt, aber das gibt's ja auch.
Ja, muss man vielleicht leider so sagen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin dann eher ein bisschen, glaube ich, auf der Seite, die ein bisschen mehr Kritik üben, weil es mich einfach verloren hat. Aber es ist auch, weil ich halt gerne dieses Spiel mehr lieben würde wollen, als es mich dann mitnimmt. Ja? Also es ist gleichzeitig auch ein Lob gemeint, weil ich halt enttäuscht bin, weil halt so viele Sachen ja auch gut sind, dass ich halt enttäuscht bin, dass es mich in gewissen Weisen einfach verloren hat.
Hey, natürlich. Und ich meine, ich bin da einfach bei dir. Also bei sowas, ich habe gerade, was Rollenspiele angeht, viel gespielt und ich gebe da einfach meine Meinung wieder. Ich habe auch welche, die durchaus öfters mal konträr zu dem allgemeinen Konsens irgendwie läuft. Ich glaube eben, bei dem jetzt hier ist es einfach sehr verteilt, was die Meinung angeht, weil es so ein polarisierendes Spiel geht. Und da möchte ich lieber als jemand haben, also wenn ich nicht über Spiel Bescheid wissen würde, dann hören, was ist gut dran, was kann man in den Kontext setzen, was gefällt einem nicht dran, als einfach irgendjemand nach dem Mund zu reden und auch Leute da draußen, wenn ihr an Octopath Spaß habt und ihr unsere Kritikpunkte so nicht seht und daran, es ist kein persönlicher Angriff, ne? Nur weil wir sagen, das ist da und da, das heißt nicht, ihr habt einen scheiß Geschmack oder ihr seid schlecht drauf und so weiter, das ist einfach eine Meinung und ihr könnt genauso gut unsere Lieblingsspiele scheiße finden, das ist vollkommen legitim, ne?
Ich glaube, wir haben sachlich begründet, was uns nicht gefallen hat und was uns gut gefallen hat. Und Musik habe ich schon gelobt. Das heißt, wir werden jetzt am Ende auch noch mal ein bisschen in die Musik reinhören, weil die einfach so schön ist. Da als kleiner Rausschmeißer hört ihr jetzt noch ein paar Takte von dem Soundtrack. Das war's für heute mit dem Podcast. Wir hören uns morgen wieder hier bei Insert Moin. Lieben Dank, Gregor, für deinen Besuch.
Ja, danke für die Einladung.
Und wir schauen natürlich alle mal bei dir vorbei, bei RPG Heaven.
Genau.
Da gibt es ja auch noch mehr Infos und ein kleines Review, glaube ich, zu Octopath.
Gell? Exakt, da ist ein Review gerade drauf, gregs@bgm.de. Ansonsten, wenn ihr Podcast haben wollt, haben wir es eingangs erwähnt, plauschangriff.de. Bei RocketBeansTV bin ich unterwegs. Wenn ihr mich unterstützen wollt, auf die eine oder andere Art, gerade frisch, patreon.com/rpgheaven.
Super, danke dir für den Besuch und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Tschüss.
Mach's gut. We'll be right back.